Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine kleine Stadt in Mittelpolland vor, Rakau. Enge Gassen, eine kleine Akademie, Druckerwerkstätten, Studenten aus verschiedenen Ländern. Anfang des 17. Jahrhunderts nannte man Rakau das intellektuelle Laboratorium der Reformation. Hier entstand der Rakauer Katechismus, hier lehrten Gelehrte, die Gottesvorstellungen in Frage stellten, die in der restlichen Christenheit undenkbar schienen. Unter ihnen die Lehren von Fausto Sozzini, die später als Sozinianismus bekannt wurden. Diese Gemeinschaft nannte man in Polen die Bracia Polsi, die polnischen Brüder. Später sprachen Zeitgenossen von Sozinianern oder Arianern. Jahrzehntelang genossen sie relative Toleranz im Vielvölkerreich Polen-Litauen. Dann, mitten im Umbruch des 17. Jahrhunderts, kam es zur Wende. 1658 erließ der Staat ein Edikt, das vielen Sozinianern die Heimstatt entriss und ein Kapitel religiöser Vielfalt brutal beendete. Die Geschichte, die zu diesem Edikt führte, ist kein einmaliges Gesetzeswerk, sondern das Ergebnis von Jahrhunderten religiöser Suche, politischer Fragilität und militärischer Katastrophen. Ihre Wurzeln liegen im späten 16. Jahrhundert, das Zeitalter der Reformation hatte in Polen-Litauen, anders als in vielen Teilen Westeuropas, zunächst einen relativ pluralen Umgang mit Konfessionen gefördert. König und Adel tolerierten unterschiedliche Bekenntnisse, solange die politische Ordnung nicht gefährdet erschien. In diesem Klima konnten die polnischen Brüder Schulen und Druckereien betreiben, eigene Gemeinden gründen und theologische Schriften verbreiten. Rakau wurde 1602 zum Zentrum dieser Bewegung mit einer Akademie, die Schüler aus dem ganzen Reich anzog. Der Rakauer Katechismus von 1605 fasste die theologischen Positionen zusammen: Ablehnung der Trinitätsformel in traditioneller Auslegung, Betonung der Vernunft im Umgang mit der Schrift, Verneinung der Erbsünde und des stellvertretenden Sühneopfers. Diese Punkte machten sie theologisch radikal, gleichzeitig aber intellektuell anschlussfähig an humanistische Diskurse. Die relative Toleranz war jedoch fragil. Die Gegenreformation kam in Polen nicht gar so schnell wie in Spanien, doch die katholische Kirche und der Jesuitenorden stärkten im Laufe des 17. Jahrhunderts ihr politisches Gewicht. Sie sahen in der Ausbreitung protestantischen und antitrinitarischen Gedankenguts nicht nur eine theologische Gefahr, sondern eine Bedrohung für die Einheitssymbolik des Commonwealth, die eng mit dem Katholizismus verbunden wurde. Parallel dazu veränderte die Außenpolitik das Machtgefüge, Kriege mit Russland, Aufstände wie der Kosakenaufstand unter Bohdan Chmelnyski, schließlich die verheerende schwedische Invasion 1655-1660, der sogenannte schwedische Tropfen, Potop. Diese Katastrophen rissen das Land auseinander, sie schufen ein Klima der Existenzangst und politischen Reordnungsbemühungen. In solchen Krisenzeiten neigt politische Macht dazu, nach innen Stabilität über Uniformität zu erzwingen. Vor diesem Hintergrund verstärkten sich antireformatorische Maßnahmen. Bereits 1638 schloss der Sejm die Rakauer Akademie und untersagte die öffentliche Lehrtätigkeit der polnischen Brüder. Druckereien gerieten zunehmend unter Beobachtung und lokale Repressionen nahmen zu. Viele Sozinianer zogen sich aus dem öffentlichen Leben zurück, ihre Gemeinden wurden kleiner, die Ausbildungsmöglichkeiten sanken. Doch die Ideen blieben lebendig. Druckwerke wie der Rakauer Katechismus zirkulierten weiterhin, teils illegal, teils über ausländische Verleger. Exilanten trugen die Lehre in die Niederlande, nach Brandenburg, Preußen und in die protestantischen Zentren Westeuropas. Von dort aus beeinflussten sie später Diskurse über Vernunft, Gewissensfreiheit und Religionskritik. Das Krakauer Edikt von 1658 entstand in dieser Gemengelage. Es war nicht die spontane Tat einzelner fanatischer Geistlicher, sondern das Ergebnis eines veränderten politischen Konsenses. Nach Jahrzehnten der Kriegswirren suchten die Magnaten und die Staatsführung nach Wegen, innenpolitische Gefahren zu bannen und den Einfluss der katholischen Kirche zu festigen. Das Edikt ordnete die Ausweisung aller offen antitrinitarischen Gemeinschaften und die Konfiszierung ihres Eigentums an. Damit traf es nicht nur einzelne Theologen, sondern eine ganze Infrastruktur: Kirchen, Druckereien, Schulen, Bibliotheken. Die Maßnahme zielte auf die letzte sichtbare Bastion einer theologischen Alternative im Commonwealth. In lokalen Umsetzungen bedeutete dies: Häuser wurden beschlagnahmt, Druckpressen zerstört oder verlagert, Gemeinden aufgelöst. Wer nicht bereit war, die Lehre der Trinität anzuerkennen oder zum katholischen Glauben überzutreten, musste das Land verlassen. Die politische Logik dahinter war zweifach. Erstens, Stabilität durch Konfessionalisierung. Eine homogene religiöse Symbolik schien angesichts innerer und äußerer Bedrohungen ein Instrument, um Loyalität zu sichern. Zweitens, die Revanche der Gegenreformation. Ordensgemeinschaften, besonders die Jesuiten, hatten über Jahrzehnte Ressourcen in die Rekatholisierung investiert. Bildung, Predigt, Druck. Das Edikt war der durchgesetzte politische Erfolg dieser langen Kampagne. Doch es war nicht nur ein Akt nationaler oder religiöser Politik, es hatte starke soziale Folgen. Viele Socinianer gehörten dem Bildungsgeschehen an, waren Handwerker, Drucker, Lehrer. Ihre Vertreibung riss intellektuelle Netzwerke auseinander und schwächte lokale Volkswirtschaften. Die internationalen Verflechtungen machten das Schicksal der Socinianer zugleich zu einem europäischen Phänomen. Auswanderungsziele lagen in Gebieten, die geistliche Freiräume boten: das Kurfürstentum Brandenburg, die Niederlande, Transsilvanien. In diesen Exilgemeinden setzten die Socinianer ihre Publikationen fort, ihre Köpfe vernetzten sich mit freien Druckern in Amsterdam und Leiden. Ironischerweise verhalf die Vertreibung mancher Schriften zu größerer Verbreitung. Was in Polen unter Zensur und Verbot gestanden hatte, erschien nun in emanzipatorischer Ferne und erreichte ein größeres Publikum. Die literarische Produktion blieb also kein stummes Opfer. Sie wurde transformiert und in neues intellektuelles Feld eingespeist. Gesellschaftlich hatte das Edikt aber noch eine andere Folge. Es schuf eine innenpolitische Vereinheitlichung, die jedoch auf Kosten kultureller Vielfalt ging. Die polnischen Brüder verloren nicht nur ihre Rechte, sie verloren auch ihren Status als inspirierende Gesprächspartner der frühen Aufklärung. Wo zuvor Debatten über Vernunftgebrauch in der Exegese möglich waren, dominierten nun zunehmend dogmatischere Positionen. Trotzdem blieb der Gedanke an Gewissensfreiheit lebendig, die Socinianer hatten ihn nicht nur gepredigt, sondern gelebt. Ihre Schriften und persönlichen Kontakte trugen diese Idee weiter, auch wenn sie räumlich verstreut wurden und institutionell geschwächt waren. Die Erzwingung des Krakauer Edikts war damit weniger das Ende einer Idee als der Zwang zum Neuanfang an anderen Orten. Die unmittelbar Betroffenen erlebten Trauma und Verlust, aber ihre Gedanken fanden Adressaten in den Städten des westlichen Protestantismus. In manchen Gemeinden entstanden neue konfessionelle Allianzen, in anderen begann die langwierige Rückeroberung katholischer Dominanz. Die Reaktionen reichten von Anpassung und Konversion bis zur emigrierenden Flucht, letztere veränderte das religiöse Landkarte Europas nachhaltig. Dieses Zusammenspiel von Gewalt, Politik und Intellekt markiert das Krakauer Edikt als Wendepunkt. Es beseitigte eine religiöse Insel auf dem Territorium des Commonwealth, zugleich verteilte es deren Impulse über ganz Europa. Diese Verteilung sollte die Konturen späterer Diskussionen über Toleranz, Vernunft und Gewissensfreiheit entscheidend mitprägen. Die juristische Vertreibung traf eine theologische Gemeinschaft, deren Lehren das Zentrum intensiver Debatten bildeten. Um zu verstehen, warum gerade diese Lehren so bekämpft wurden, lohnt sich ein Blick auf die theologischen Kernaussagen der polnischen Brüder und auf die Art und Weise, wie sie die Bibel dafür heranzogen. Fausto Socini, sein Neffe Lelio Socini, Autoren des Rakauer Katechismus und Theologen wie Jan Krelius und Andreas Vissovati formulierten ein System, das sich in vier Punkten deutlich zusammenfassen lässt. Die Einheit Gottes und der Antitrinitarismus, die Verneinung der Präexistenz Christi, die Ablehnung der stellvertretenden Sühne und die Verwerfung der erblichen Erbsünde. Jede dieser Positionen stützten sie durch exegeseorientierte Belege. Hier folgen die Hauptargumente mit den biblischen Bezugspunkten, ihrer Auslegung und den Gegenpositionen der Zeit. Antitrinitarische Argumente bauten die Socinianer vor allem auf Passagen, die die Einzigkeit Gottes betonen und Jesus als vom Vater Abhängigen darstellen. Typische Verse waren Deuteronomium 6,4: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Jesaja Kapitel 44, Vers 6: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29: Jesu Bekenntnis zum Zusammenzug des Gesetzes. Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Verse 4 bis 6: Für uns gibt es nur einen Gott, den Vater. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3: Den einzigen wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Die sozinianische Lesart betonte den monotheistischen Kern des Alten und Neuen Testaments. Gott ohne Pluralität, der einzige wahre Gott im Sinne einer einzigen göttlichen Person. Fausto Sozzini verwies darauf, dass zahlreiche neutestamentliche Stellen Jesus als Sendungsgestalt und nicht als göttliche, selbstständige Person darstellen und las die Gottheitstitel in vielen Texten als Ausdruck von Ehre oder Funktion, nicht als metaphysische Identität. Als Gegenstellen nannten Trinitarier Texte, die der göttlichen Natur Christi zuzurechnen sind. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3: Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das genaue Abbild seines Wesens. Matthäus Evangelium Kapitel 28, Vers 19: Taufbefehl im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 2. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 14, Trinitätsgruß. Sozzini und seine Nachfolger antworteten jeweils exegetisch, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1, deuteten sie nicht unumstritten als Zuschreibung von ontologischer Gottheit auf das Wort. Stattdessen übersetzten und erklärten sie das Wort, Logos, als Gottes Selbstoffenbarung oder Plan, der bei Gott war und in der Menschwerdung konkretisiert wurde. Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 9 lasen sie als Aussage über die Vollmacht und das Werk Christi, nicht als metaphysische Koexistenz. Die Rakauer Schriftsteller argumentierten sprachphilologisch und kontextuell, viele Titel, die in antiker Rede Gottesherrschaft ausdrücken, könnten auch im Sinne von gottgegebenen Ehre verstanden werden. Die Frage der Präexistenz Christi knüpfte eng an die antitrinitarische Lesart. Trinitarier zogen dafür Passagen heran, die über das Wort vor der Menschwerdung oder über die Hervorhebung des Sohnes in himmlischer Sphäre sprechen. Sozinianer setzten dagegen eine Reihe von Texten, die Jesu Menschwerdung, Geburt und Anfang des Dienstes betonen. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 7, Geburt Jesu als Beginn des irdischen Lebens. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Betont wurde das Wurde, also ein Übergang, Markus Evangelium Kapitel 1 Vers 9, Taufe als Beginn des öffentlichen Wirkens, Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 22, Jesus als Mann, von Gott durch Wunder bezeugt, Hebräerbrief Kapitel 2 Vers 14, durch den Tod den, der die Macht des Todes hatte, zunichte gemacht, Betonung des Eingehens in den Tod als menschliche Realität. Fausto Sozzini argumentierte, dass neutestamentliche Aussagen über Jesu Sendung, Geburt und Vergänglichkeit nicht zu einem ontologischen Vorexistenzstatus zwingen. Der Rakauer Katechismus lehnte die Idee einer präexistenten Person des Sohnes ab und erklärte solche Passagen als theologisch anders gewichtet. Der Sohn existierte in Gottes Ratschluss nicht als separate göttliche Person neben dem Vater. Trinitarische Erwiderungen verweisen auf Texte Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 7, der in göttlicher Gestalt war, aber sich selbst entäußerte, Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58, ehe Abraham wurde, bin ich, Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 2 bis 3, die sozinianische Gegenexegese stellte hier formale und kontextuelle Fragen. Im Philipperhymnus sahen sie poetische Huldigungsfloskeln über die Erniedrigung Jesu, nicht eine theologische Beschreibung präexistenten Daseins. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58 interpretierten sie im jüdischen Zeitverständnis und in der Sprechsituation »Ich bin« als Gegenüberstellung von Auftrag und Vollmacht, nicht als Identitätsanspruch mit dem göttlichen Namen Jahwe ohne weiteres. Diese hermeneutische Zurückhaltung markierte die sozinianische Methode, konsequente Betonung des historischen Kontextes und Vermeidung metaphysischer Hypothesen, wenn sie sich nicht textlich ergeben. Die Frage des Opfers und der stellvertretenden Sühnung war ein weiterer Prüfstein. Klassische theologische Traditionen lasen in Texten wie Jesaja 53, Römerbrief Kapitel 3, Verse 25 bis 26 oder 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, die rechtliche und sakramentale Bedeutung des Todes Christi. Er sühne die Strafe Gottes, er nehme die Schuld auf sich. Socinianer wiesen die Idee der zerstörerischen göttlichen Rache gegen den Menschen zurück und betonten stattdessen die ethische und versöhnende Dimension des Kreuzes. Sie zitierten Texte, die Buße, Vergebung und ethische Nachfolge als Zentrum der Rettung hervorheben, Lukas Evangelium Kapitel 23 Vers 34, Vater vergib ihnen, Johannes Evangelium Kapitel 13 Vers 34, liebt einander. Markus Evangelium Kapitel 10 Vers 45, der Menschensohn kam nicht, um bedient zu werden, sondern zu dienen. Matthäus Evangelium Kapitel 18 Vers 11, Retten der Verlorenen. Apostelgeschichte Kapitel 3 Vers 19, Buße und Umkehr zur Vergebung. Fausto Sozzini formulierte, Christus habe durch sein Leiden hauptsächlich das Heil möglich gemacht, indem er Gottes Barmherzigkeit offenkundig machte, Menschen zur Umkehr bewegte und die sittliche Erneuerung bewirkte. Die Idee der stellvertretenden strafrechtlichen Sühne erschien ihm theologisch und moralisch problematisch. Die Trinitarier konterten mit der juristischen Sprache der Heiligen Schrift. Paulus spricht von Sühne, Gericht, Erlösung durch das Blut Christi, Römerbrief Kapitel 3, Verse 24 bis 25, Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 22. Socinianer antworteten, diese juristischen Metaphern müssten im Neuen Testament als rhetorische Mittel gelesen werden, analog zur alttestamentlichen Gerichtssprache. Sie betonten, dass Gott stets zum Vergeben bereit sei, wenn Menschen umkehren, Christus sei das exponierte Beispiel göttlicher Liebe, nicht ein rechtlicher Ersetzer, der Strafe abträgt. Die Rakauer Schriften unterstrichen die moralische Wirkung des Kreuzes. Die Lehre müsse ändern, nicht lediglich ein Strafsaldo ausgleichen. Schließlich die Erbsündenfrage. Während katholische und viele reformierte Theologen die verbreitete Schuldhaftigkeit des Menschen aufgrund Adams betonten, beriefen sich die Socinianer auf Texte, die individuelle Verantwortlichkeit hervorheben. Deuteronomium 24,16: Die Väter sollen nicht für die Kinder sterben. Hesekiel Kapitel 18, Vers 20: Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Der Sohn wird nicht die Schuld des Vaters tragen. Hesekiel Kapitel 33, Verse 12 bis 20. Diese Stellen zeigten für die socinianische Hermeneutik, dass Gott gerecht handelt und jeden nach seinem eigenen Tun beurteilt. Rakauer Texte interpretierten Paulus' Aussagen über Adam in Römer 5 nicht als Beweis für eine vererbte juristische Schuld, sondern als Darstellung der Tatsache, dass die Sünde ihren Ursprung in Adam nahm und durch ihn in die Welt kam. Die individuelle Schuld aber erfordert persönliches Tun und persönliches Umkehr. Sie argumentierten, dass die Lehre von der erblichen Schuld die biblische Betonung von persönlicher Buße und Rechtfertigung vor Gott unterminiere. Die Reaktionen dieser theologischen Positionsbestimmungen waren heftig und facettenreich. In Polen-Litauen gerieten die Socinianer zunehmend in das Zentrum konfessioneller Polemik. Die katholische Kirche, verstärkt durch Jesuitenschulen und Predigten, brandmarkte ihre Lehren als heretisch. Protestantische orthodoxe Kreise, besonders calvinistische Strömungen, warfen ihnen Sozialität und Gefährdung der göttlichen Autorität vor. Polemische Schriften entstanden in großer Zahl. Apologeten lieferten theologische Widerlegungen, die oft auf einer wörtlichen Lesart der fraglichen Spruchstellen bestanden. Die politischen Entscheidungsträger nutzten diese Argumente, um konfessionelle Homogenität als Staatszweck zu rechtfertigen. Gleichzeitig formierten sich Verteidigungsnetzwerke, Exilpresse und intellektuelle Korrespondenzen hielten die Diskussionen lebendig. In Amsterdam, Leiden und Brandenburg fanden Publikationen und theologische Debatten statt, in denen Socinianer ihre hermeneutischen Prinzipien verteidigten und weiterentwickelten. Jan Krelius schrieb theologische Abhandlungen, Andreas Vistovati sorgte für Editionsarbeit und Samuel Przypkowski beteiligte sich an Schriften über Gewissensfreiheit. Diese Exilgruppen versuchten, die Focht und die Rhetorik der Inquisitoren mit sorgfältiger Textarbeit zu begegnen. Sie nahmen oft eine juristisch rechtsschützende Sprache an und limitierten ihre Argumente auf historisch-grammatische Exegese. Die Kontroversen überschritten theologische Grenzen, sie berührten Recht, Politik und Gesellschaftsordnung. Gegner warfen den Socinianern vor, die Grundlagen der sozialen Bindung zu untergraben, weil ein sonstiger gemeinsamer Glaube entfalle. Befürworter der Toleranz, auch außerhalb der Unitarierkreise, verwiesen auf den praktischen Nutzen religiöser Vielfalt für Handel, Wissenschaft und Überleben politischer Ordnung. In den Druckstuben entbrannten Pamphletkriege. Theologisches Ringen ging Hand in Hand mit politischen Kalkülen. Die Krakauer Maßnahme wurde so zur Spitze eines langen Konfliktes. Die einzige Wirkung des Edikts war nicht allein Horizontverschluss. Durch die erzwungene Verbreitung sozinianischer Schriften in die Fremde intensivierten die Debatten und stellten die altbekannten Lehrsätze der Orthodoxie zur weiteren Prüfung. Die Vertreibung zerschlug eine konkrete Lebenswelt, Schulen, Druckereien, Gemeinden, doch die Wirkung der sozinianischen Gedanken zeigte sich weniger als plötzlicher Abbruch, denn als Umgestaltungsprozess. Die unmittelbare Folge war die Dispersion ihrer Köpfe und Schreibwerkstätten. Bücher, die in Rakau verboten waren, erschienen nun in Amsterdam, Leiden oder in Druckereien süddeutscher Reichsstädte. Eine zentrale Rolle spielte die Editionsarbeit von Ansre Viscovati und kooperierenden Verlegern in Amsterdam. Die Sammlung Bibliotheca Fratrum Polonorum, Mitte des 17. Jahrhunderts, sicherte Texte und machte sie einem europäischen Publikum zugänglich. So wurde die Idee, die einst lokal und verwundbar schien, in eine transnationale Publikationskultur überführt. Diese Verlagerung veränderte die Rezeptionsbedingungen. In der gebildeten Öffentlichkeit Westeuropas trafen sozinianische Schriften auf Debatten über Vernunft, Toleranz und die Grenzen theologischer Autorität. Manche Intellektuelle übernahmen einzelne Einsichten, die Betonung der historischen Exegese, die Kritik an metaphysischen Hypothesen, die Forderung nach Gewissensfreiheit, ohne die gesamte doktrinale Struktur zu übernehmen. Andere, etwa frühe unitarische Kreise in England und in Teilen Deutschlands, sahen in den polnischen Brüdern direkte geistige Ahnen. Aus den exilierten Gemeinschaften und ihren Schriften formte sich nach und nach ein Reservoir, das im 18. Jahrhundert als intellektuelle Nahrung für Aufklärungs- und Toleranzdiskurse diente. Die politische Bedeutung des Krakauer Edikts liegt in seinem exemplarischen Charakter. Es markiert die Stunde, in der ein vormals relativ heterogenes Commonwealth bewusst auf konfessionelle Homogenisierung setzte. Damit brach es mit der Praxis der Warschauer Konföderation von 1573, die Religionsfrieden garantieren sollte. Für Historiker symbolisiert das Edikt einen Wendepunkt nicht nur für die Sozinianer, sondern für die Geschichte Polens insgesamt. Die Auflösung einer wichtigen Minderheit förderte den kulturellen Verlust jener Bildungs- und Diskussionseinrichtungen, die intellektuelle Offenheit ermöglichten. Langfristig trug die Restriktion religiöser Vielfalt zur Schwächung des gesellschaftlichen Pluralismus bei, ein Faktor unter vielen, die in den folgenden Jahrhunderten die Verwundbarkeit des polnisch-litauischen Staates erhöhten. Gleichwohl war die intellektuelle Bilanz ambivalent. Das Exil verstärkte die Vernetzung von Sozinianer mit anderen dissidenten Strömungen. In den Niederlanden, in Brandenburg-Preußen und in Transsilvanien fanden sie neue Räume. In Transsilvanien blieb eine institutional getragene unitarische Kirche bestehen, die das antitrinitarische Erbe auf ihre Weise fortführte. In England knüpften sich Parallelen an die Entwicklung hin zu den späteren Unitariern, die theologische Skepsis gegenüber der Dreieinigkeitslehre offen zur Sprache brachten. Viele der Ideen, die in Rakau systematisch ausgearbeitet worden waren, strenge historische Exegese, Priorität der Vernunft, Betonung individueller Verantwortung vor Gott, wandelten sich in Europa in argumentative Ressourcen für die Kontroverse um Toleranz, Säkularität und die Rolle der Vernunft in Glaubensfragen. Intellektuell trugen die sozinianischen Schriften zur Herausbildung einer modernen Bibelwissenschaft bei. Ihre insistente Frage danach, was der Text in seinem historischen Kontext eigentlich sagen wolle, war ein Vorläufer späterer historisch-kritischer Methoden. Dass sie hierfür nicht selten polemische Gegenreaktionen ernteten, änderte nichts an der Tatsache, dass die methodische Sensibilität etwa für Sprachgebrauch, Genres und Kontexte in den Kanon wissenschaftlicher Debatten Eingang fand. Gleichzeitig lebten Elemente ihrer Ethik fort. Die Betonung moralischer Transformation, die Ablehnung lahmer Vorstellungen von göttlicher Zornesjustiz, die Forderung nach einem Glauben, der das Leben verändert. Auch juristisch und politisch hinterließen die Exilanten Spuren. Vertreter wie Samuel Przypkowski formulierten früh Argumente für Gewissensfreiheit und gegen Zwangsimpfungen der Religion. Solche Schriften zirkulierten im Europa des 17. und 18. Jahrhunderts. Historiker sehen darin keinen alleinigen Ursprung moderner Menschenrechtsideen, wohl aber wichtige Vorboten einer politischen Sprache, die individuelle Religionsfreiheit als legitimes Anliegen geltend machte. Diese Argumente fanden später Resonanz bei Toleranzbefürwortern und in Verfassungsdiskursen, die Trennung von Kirche und Staat und den Schutz religiöser Minderheiten stärkten. Kulturell blieb Rakau als symbolischer Ort präsent. In Polen erfuhr das Gedächtnis an die polnischen Brüder eine wechselvolle Rezeption. Im 19. und 20. Jahrhundert rehabilitierten Intellektuelle und Historiker die Bedeutung religiöser Pluralität für kulturelles Leben und Bildung. Für die Unitarier wurde Rakau zu einem mythischen Ursprung, für Historiker zu einem Beispiel der produktiven Gefahr religiöser Vielfalt in vormodernen Staaten. Die Spuren der Socinianer finden sich heute in Bibliotheken, in Editionsreihen und in Dissertationen. Ihr Erbe lebt in theologischen Debatten über Vernunftgebrauch, Gewissensfreiheit und die historische Lesart heiliger Texte weiter. Wenn man die lange Perspektive einnimmt, wird deutlich, das Krakauer Edikt vernichtete nicht eine Idee, es verschob sie. Die politische Absicht, konfessionelle Einheit zu erzwingen, führte paradoxerweise zu einer breiteren Diffusion der ins Visier genommenen Lehren.
Die polnischen Brüder wurden zu Agenten einer transnationalen intellektuellen Kultur, deren Nachwirkungen in Fragen nach dem Stellenwert der Vernunft in der Theologie, nach Gewissensrechten und nach der Legitimität kirchlicher Zwangsmaßnahmen bis in die Aufklärung und darüber hinaus nachhallen. In dieser Doppelwirkung, Verlust vor Ort, Weitergabe in der Ferne, liegt die tiefere historische Bedeutung der Vertreibung. Sie zeigt, wie staatliche Repression und intellektuelle Persistenz ineinander wirken und wie Ideen, einmal in Form gedruckter Schriften und vernetzter Korrespondenzen, schwerlich aus der europäischen Geistesgeschichte zu tilgen sind.
Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.